Procurement Pioneer, der Podcast zur Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt der Beschaffung. Im Studio Thomas Heine, Herausgeber des Magazins für nachhaltige Beschaffung Kleine Kniffe.
Thomas Heine hier, hallo zusammen. Die neue Ausgabe des Unternehmensmagazins für einen nachhaltigen Einkauf Kleine Kniffe ist online. Wir haben uns darin angesehen, wo die größten Hebel für einen zukunftsfähigen Einkauf liegen. Es geht um Dekarbonisierung, denn der Klimawandel ist ungebrochen. Es geht um Digitalisierung, denn immer mehr Daten müssen ausgewertet werden. Wir tauchen zudem tief ein in den Kampf um Rohstoffe und die Kreislaufwirtschaft. Und wir beleuchten zwei Themen, die oft unterschätzt werden. Biodiversität als knallhartes Lieferkettenrisiko und Sustainable Finance. Die Zukunft des Einkaufs wird maßgeblich von strategischen und rechtlichen Weichenstellungen geprägt. Die Expertise führender Stakeholder ist deshalb von unschätzbarem Wert. Viele Expertinnen und Experten haben sich aktiv in das Magazin eingebracht. Freuen Sie sich auf den Titelbeitrag von Nicole Anderson-Brodin. Wir sprechen mit Jamie Genderton von Proxima und Professor David Losby zeigt Wege zu Wettbewerbsvorteilen. Mit Nadine und Michael tauchen wir in den nächsten 25 Minuten tief in die Inhalte der neuen Ausgabe ein. Viel Spaß dabei!
Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Erkenntnisse hier bei uns. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das lange eher im Schatten stand, jetzt aber richtig ins Rampenlicht rückt: den Einkauf in Unternehmen. Vergessen Sie mal das Klischee vom reinen Bleistiftbesteller. Wir sprechen darüber, wie der Einkauf zum entscheidenden Motor für Klimaschutz, Innovation und sogar die Stabilität ganzer Lieferketten wird. Unsere Grundlage dafür sind diesmal exklusive Einblicke aus der Oktoberausgabe 2025 des Fachmagazins Kleine Kniffe. Wir schauen uns an, wie der Einkauf plötzlich strategisch denkt, welche Rolle dabei brandneue Technologien wie künstliche Intelligenz oder der kommende digitale Produktpass spielen und warum auf einmal auch Themen wie Kreislaufwirtschaft und sogar Artenvielfalt ganz oben auf der Einkaufsagenda landen. Ziemlich viel auf einmal, oder?
Absolut. Und wir beleuchten auch, wie Unternehmen, gerade auch die vielen kleinen und mittleren, sich im Dschungel neuer Vorschriften zurechtfinden müssen. Also von EU-Regeln bis zu globalen Standards für die Berichterstattung. Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, irgendwie die Regeln zu erfüllen, sondern darum, wie man daraus echte strategische Vorteile ziehen kann. Das ist der Punkt.
Genau, darum geht's. Okay, lassen Sie uns eintauchen. Unsere Mission heute: Ihnen zu zeigen, warum der Einkauf gerade eine stille, aber ich würde sagen tiefgreifende Revolution erlebt. Und was das nicht nur für Unternehmen und Lieferketten, sondern am Ende auch ganz konkret für Sie bedeutet. Fangen wir mal mit dem alten Bild an. Einkauf als Kostenstelle, Hauptsache billig. Die Quellen sagen aber klar, das ist vorbei. Der Einkauf wird zum strategischen Partner. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Ist das nicht eine riesige Umstellung?
Das ist es definitiv. Der Kern der Sache ist, so wird es ja auch beschrieben, die einzigartige Position des Einkaufs. Er sitzt quasi genau an der Schnittstelle zwischen dem, was ein Unternehmen intern entscheidet und dem, was extern in den Lieferketten passiert.
Die Schnittstelle.
Genau. Und gerade beim Klimaschutz wird das extrem relevant. Schätzungen gehen ja davon aus, dass 50-90% der Emissionen vieler Branchen in der Lieferkette anfallen. Das ist dieser berühmte Scope 3.
Scope 3, ja, das hört man ständig.
Eben. Und hier entscheidet sich, ob Nachhaltigkeitsziele erreicht werden oder eben nicht. Ganz einfach eigentlich.
Das klingt, als müsste der Chief Procurement Officer, also der CPO, eigentlich dauerhaft mit am Entscheidertisch sitzen, nicht nur wenn es um Kosten geht.
Absolut. Und es reicht eben nicht, nur schöne Ziele in Berichte zu schreiben, das wird auch betont. Diese Ziele müssen runtergebrochen werden in konkrete Budgets, in Roadmaps mit klaren Verantwortlichkeiten. CO2-Überlegungen müssen Teil der Einkaufsentscheidung werden, auch dann, wenn eine nachhaltigere Option auf den ersten Blick vielleicht teurer ist als die alte Lösung.
Okay, auch wenn es teurer ist, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, der Flaschenhals dabei auf die Daten. Man braucht Systeme, die Finanz-, Nachhaltigkeits- und Einkaufsdaten endlich mal intelligent zusammenführen. Es werden ja Beispiele wie SAP oder IBM genannt. Aber wichtiger als der Name ist die Funktion, integrierte Transparenz zu schaffen.
Verstehe. Und was bedeutet das für die Beziehung zu den Lieferanten? Reicht es nicht mehr, die nur zu prüfen und Zertifikate abzufragen?
Nein, das ist ein ganz wichtiger Wandel. Weg von reinen Kontrollen hin zu, ja, echter Partnerschaft und gemeinsamer Entwicklung. Es geht darum, die Lieferanten zu identifizieren, bei denen der Hebel am größten ist oder das Risiko. Und dann gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten.
Also mehr Miteinander statt nur Kontrolle.
Genau. Und interessanterweise werden neue Vorschriften wie die kommende Ökodesign-Verordnung, ESPR oder der digitale Produktpass von vielen in den Quellen gar nicht mal als Bürde gesehen, eher als Katalysator. Sie schaffen quasi den nötigen Druck für mehr Transparenz und können für die Vorreiter sogar zum Wettbewerbsvorteil werden.
Okay, hier wird's wirklich spannend. Der Einkauf also nicht mehr nur als Befehlsempfänger, sondern als aktiver Gestalter von Nachhaltigkeit und Resilienz? Das klingt aber nach einer enormen Aufgabe, gerade bei den komplexen globalen Lieferketten. Welche Werkzeuge helfen dem Einkauf, denn konkret diese neue Rolle auszufüllen? KI, also künstliche Intelligenz, wird ja überall diskutiert, auch hier ein Thema?
Oh ja. KI ist tatsächlich ein zentrales Werkzeug, vor allem bei diesen schwer fassbaren Scope-3-Emissionen. Stellen Sie sich mal die Datenmengen vor. KI kann helfen, sich da durchzuwühlen. Zum Beispiel kann sie, so wird das beschrieben, mit sogenannter NLP-Technologie unstrukturierte Daten lesen.
NLP? Also Sprachverarbeitung?
Genau, aus tausenden Rechnungen oder Lieferscheinen zum Beispiel. Und dann automatisch Emissionskategorien zuordnen. Oder Machine Learning-Algorithmen können viel präziser die richtigen Emissionsfaktoren zuordnen, selbst wenn die Datenqualität, naja, nicht immer perfekt ist.
Das heißt, KI hilft, aus diesem Datenwust endlich mal brauchbare Informationen für strategische Entscheidungen zu machen. Weniger raten, mehr Wissen sozusagen.
Im Idealfall ja. KI ermöglicht dann Echtzeitanalysen und Szenarien. Was passiert, wenn wir Lieferant X wechseln? Wie wirkt sich Maßnahme Y auf unseren CO2-Fußabdruck aus? Im Lieferantenmanagement können automatisierte Scorecards helfen, den Fortschritt bei Nachhaltigkeitszielen transparent zu machen. Da wird ja auch Climate Choice als Beispiel genannt.
Interessant.
Und es deutet sich auch an, dass sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Unternehmen, die KI strategisch zur Dekarbonisierung nutzen, gegenüber denen, die Scope 3 nur als, ich sag mal, lästige Berichtspflicht sehen.
Aber KI selbst hat ja auch einen ökologischen Fußabdruck. Stichwort Energieverbrauch der Rechenzentren. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der auch angesprochen wird. Nachhaltige KI bedeutet eben mehr als nur die Software zur CO2-Bilanzierung einzusetzen. Man muss den ganzen Lebenszyklus betrachten.
Den ganzen Lebenszyklus?
Ja. Woher kommen die Rohstoffe für die Server? Wie viel Wasser verbrauchen die Rechenzentren? Und hier kommt wieder der Einkauf ins Spiel. Welche Hardware beschaffen wir? Muss es immer neue sein oder geht auch refurbished? Gibt es Siegel wie den Blauen Engel oder TCO Certified, die da helfen können?
Ah, okay.
Oh, bei der Auswahl von Cloud-Anbietern oder Rechenzentren. Nutzen die Ökostrom? Gibt es Konzepte zur Abwärmenutzung? Das sind die Fragen, die laut den Quellen gestellt werden müssen.
Ein weiteres Schlagwort, das immer wieder auftaucht, der digitale Produktpass, kurz DPP. Was genau verbirgt sich dahinter und warum ist das für den Einkauf so relevant?
Ja, der DPP. Der ist Teil der neuen EU-Ökodesign-Verordnung, ESPR, und soll ab 2027 schrittweise kommen. Stellen Sie sich das vor wie einen digitalen Ausweis für Produkte. Er soll Informationen über den gesamten Lebenszyklus transparent machen.
Den gesamten Lebenszyklus? Also von Anfang bis Ende?
Genau. Woher kommen die Materialien? Ist das Produkt reparierbar? Wie groß ist sein CO2-Fußabdruck? Wie gut kann es recycelt werden? Solche Dinge. Für den Einkauf ist das, revolutionär. Plötzlich wird die Qualität und Verfügbarkeit dieser Daten zur harten Währung.
Harte Währung?
Ja. Wer keine Daten liefern kann, hat möglicherweise ein Problem, überhaupt noch auf dem EU-Markt zu verkaufen. Compliance-Risiko eben.
Der Einkauf muss also sicherstellen, dass die Lieferanten überhaupt in der Lage sind, diese Daten zu liefern. Das klingt nach einer echten Herkulesaufgabe für die Lieferketten.
Absolut. Der DDP wird damit, so die Argumentation, zu einem strategischen Hebel. Nicht nur für die Compliance.
Sondern eben auch für die Kreislaufwirtschaft. Wer genau weiß, was in einem Produkt steckt, kann es besser wiederverwerten und auch gegen Rohstoffknappheit.
Okay, das macht Sinn. Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Bessere Rückverfolgbarkeit, vielleicht sogar automatisierte Berichte für die Nachhaltigkeitsdokus, potenziell höhere Restwerte für Produkte und weniger böse Überraschungen bei Lieferengpässen. Das ist ja auch nicht unwichtig.
KI und DPP sind also zwei große Treiber. Gibt es noch andere wichtige Werkzeuge, die in den Quellen genannt werden? So als Unterstützung?
Ja, die Bandbreite ist ziemlich groß und zeigt, wie vielfältig die Herausforderungen sind. Für die öffentliche Beschaffung wird zum Beispiel das LCC-CO2-Tool des Umweltbundesamts erwähnt. Damit kann man Lebenszykluskosten und CO2-Emissionen bewerten. Dann gibt es Plattformen wie Tenderflow, die speziell KMUs den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen erleichtern sollen.
Ah, gut für die kleineren.
Genau. Und dann natürlich etablierte Zertifizierungen wie TCO Certified für IT-Hardware. Die bieten eine unabhängige Überprüfung entlang der Lieferkette, auch ein wichtiges Instrument für den Einkauf. Sogar die Nutzung von Cloud-Diensten wird thematisiert, wobei da auch auf Aspekte wie digitale Souveränität und die Abhängigkeit von großen US-Anbietern hingewiesen wird. Auch das sind ja strategische Überlegungen.
Verstehe. Lassen Sie uns noch etwas tiefer bohren. Zwei Begriffe, die in den Quellen prominent auftauchen, sind Kreislaufwirtschaft und Biodiversität. Das klingt für viele vielleicht erstmal, naja, abstrakt. Warum sind das plötzlich Top-Themen für den Einkauf?
Fangen wir mit der Kreislaufwirtschaft an. Hier geht es um viel mehr als nur, ich sag mal, Mülltrennung und Recycling. Es wird als ein Systemdenken definiert. Wie können wir Produkte und Materialien so lange wie möglich im Nutzungskreislauf halten, Abfall vermeiden und den Wert erhalten?
Systemdenken, okay.
Das erfordert, wie betont wird, ein strukturiertes Vorgehen. Da wird ja auch ein 8-Schritte-Prozess vorgeschlagen und vor allem eine enge Zusammenarbeit. Über Abteilungsgrenzen hinweg, entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Und wo sehen wir das konkret? Gibt es Branchen, die da Vorreiter sind oder besonders unter Druck stehen?
Der Bausektor wird oft genannt, weil er extrem ressourcenintensiv ist. Da gibt es ein Dilemma, das aufgezeigt wird. Über 90% der mineralischen Bauabfälle werden zwar irgendwie verwertet, aber oft nur für einfache Zwecke wie den Straßenbau, statt sie hochwertig wieder in Gebäuden einzusetzen. Da wird eine klare Vorreiterrolle der öffentlichen Hand gefordert. Recyclingbaustoffe müssen zur ersten Wahl werden.
Also mehr hochwertiges Recycling statt Downcycling.
Genau. Ein anderes topaktuelles Beispiel sind Verpackungen. Die neue EU-Verpackungsverordnung, PPWR, über die ja auch geschrieben wird, setzt harte Ziele. Ab 2030 müssen Verpackungen weitgehend recyclingfähig sein und verbindliche Mindestanteile an recyceltem Material, sogenanntem PCR, enthalten.
PCR, Post-Consumer Recyclat.
Richtig. Das macht die Beschaffung von Recycling-Kunststoffen plötzlich zu einer strategischen Rohstofffrage. Und es soll eine finanzielle Lenkung geben. Umweltfreundlichere Verpackungen werden durch geringere Lizenzgebühren belohnt.
Okay, Kreislaufwirtschaft. Leuchtet ein. Aber Biodiversität, Artenvielfalt, das klingt doch wirklich eher nach einem Thema für Naturschutzorganisationen als für den Einkauf, oder?
Ja, das ist ein verbreitetes Missverständnis, auf das auch hingewiesen wird. Der Verlust der Biodiversität ist ein massives Geschäftsrisiko, wird aber noch stark unterschätzt. Nur etwa 12-23% der Unternehmen beschäftigen sich laut den Quellen intensiv damit.
Nur so wenige.
Ja. Dabei geht es nicht nur um einführende bedrohte Tierarten, sondern um das Funktionieren ganzer Ökosysteme, von denen wir abhängen. Das wird ja sehr treffend als Biologik bezeichnet. Das komplexe Zusammenspiel in der Natur, das uns oft erst bewusst wird, wenn es gestört ist. Da gibt es ja dieses Beispiel mit der Distel und dem Rüsselkäfer.
Verstehe. Und wie wirkt sich das konkret auf Lieferketten aus? Wo liegt da das Risiko für Unternehmen?
Das wird am Beispiel Naturkautschuk sehr eindrücklich beschrieben. Große Monokulturen, wie sie in Südostasien dominieren, wo über 75% der Weltproduktion herkommt, sind nicht nur Treiber von Entwaldung, sie sind auch extrem anfällig für Krankheiten und die Folgen des Klimawandels. Wenn da eine Pilzkrankheit durchrauscht, kann das ganze Lieferketten lahmlegen.
Oh, okay, das ist ein handfestes Risiko.
Absolut.
Widerstandsfähiger sind naturnähere Systeme wie die Agroforstwirtschaft, also Mischkulturen. Die fördern gleichzeitig die Artenvielfalt und sind besser fürs Klima.
Was kann der Einkauf denn da praktisch tun? Klingt ja erstmal schwer greifbar, dieses Thema Biodiversität.
Es entstehen tatsächlich Werkzeuge dafür. Es wird ein Biodiversitätscheck vorgestellt, mit dem Unternehmen Risiken in ihren Lieferketten analysieren können. Es werden Monitoring-Plattformen wie Tumblebee erwähnt, die Satellitendaten nutzen, um Veränderungen in Anbaugebieten zu beobachten.
Satellitendaten. Interessant.
Ja. Und es gibt neue Ansätze wie Biodiversity Credits. Basierend auf einem neuen italienischen Standard soll damit versucht werden, positive Maßnahmen für die Artenvielfalt messbar zu machen und vielleicht sogar handelbar, zum Beispiel über den MSA-Index, der die mittlere Artenhäufigkeit misst.
Okay.
Und ganz grundlegend so der Rat, die richtigen Fragen stellen. Bei Lebensmitteln, bei Holzprodukten, sogar bei der Pflege der eigenen Firmengrünflächen. Das kann schon viel bewirken.
Puh, das ist wirklich eine Menge Verantwortung und Komplexität, die da auf den Einkauf zukommt. Und als wäre das nicht genug, gibt es ja noch diesen Wust an neuen Vorschriften und Abkürzungen. EU ETS 2, CSRD, WSME, EUDR, PPWR. Wie sollen Unternehmen da den Überblick behalten, vor allem die kleineren, die nicht riesige Abteilungen dafür haben?
Tja, das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen, die in vielen Beiträgen anklingt. Die Regulierungslandschaft ist nicht nur komplex, sondern teilweise auch, naja, widersprüchlich oder noch im Fluss. Es gibt einerseits Signale der Entlastung, zum Beispiel wurde ja die Schwelle für die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD für mittelgroße Unternehmen kurzfristig angehoben.
Ah ja, das habe ich gelesen. Auf 1000 Mitarbeiter, oder?
Genau, das berichten ja auch die Quellen. Andererseits, und das ist entscheidend, bleibt der Druck aus anderen Richtungen bestehen. Banken müssen nach den EBA-Leitlinien ESG-Risiken bewerten, Investoren fordern Transparenz und Großkunden brauchen die Daten von ihren Lieferanten für ihre eigene Berichterstattung.
Das heißt, auch wenn ein KMU vielleicht noch nicht direkt berichtspflichtig ist, kommt die Pflicht quasi durch die Hintertür über die Kunden und Finanzierer. So ein Kaskadeneffekt.
Genau das ist der vielzitierte Kaskadeneffekt. Große Unternehmen geben den Druck an ihre Lieferketten weiter. Der neue freiwillige Berichtsstandard, speziell für KMU, der VSMA-Standard, ist eine Reaktion darauf. Er soll eine einheitliche, aber eben schlankere Berichterstattung ermöglichen.
Schlanker klingt gut.
Ja, aber, und das wird betont, dieser Standard allein reicht nicht. Er braucht ein ganzes Ökosystem an Unterstützung. Bezahlbare digitale Tools, Schulungsangebote, lokale Beratungsstellen. Damit er wirklich angenommen wird und funktioniert. Sonst bleibt es Theorie.
Und wenn man den Blick über Europa hinaushebt, wird es dann noch komplizierter.
Ja, die globale Landschaft fragmentiert sich eher. China zum Beispiel entwickelt eigene ESG-Standards, die stark staatlich beeinflusst sind. Gleichzeitig versuchen sich die internationalen Standards der ESB als eine Art globaler Kompass zu etablieren. Und die etablierten GRI-Standards dienen oft als Brücke.
Ein echter Flickenteppich also.
Genau. Für einen global agierenden Einkauf bedeutet das, man muss mit einem echten Flickenteppich an unterschiedlichen Anforderungen jonglieren. Keine leichte Aufgabe.
Ein Beispiel für diese Dynamik ist ja die EU-Entwaldungsverordnung, EUDR. Die sollte ja eigentlich schon gelten, wurde aber verschoben. Was ist da der Stand der Dinge?
Richtig, der Start wurde nochmal verschoben. Auf Ende 2026 für große und Mitte 2027 für kleinere Unternehmen. Der Hauptgrund sind wohl technische Probleme mit dem zentralen IT-System der EU.
Ah, die Technik mal wieder.
Ja, diese Verschiebung verschafft zwar etwas Luft, aber die Kernanforderungen, nämlich nachzuweisen, dass Produkte wie Kaffee, Kakao oder Kautschuk nicht von frisch entwaldeten Flächen stammen, die bleiben bestehen. Der Druck von NGOs und auch von Handelspartnern ist enorm. Kritiker warnen, dass jede Verzögerung weiteren Waldverlust bedeutet. Da wird ja auch eine Zahl von 8,1 Millionen Hektar für 2024 genannt.
Gewaltig.
Allerdings. Es gibt aber auch Vorschläge, wie man die Umsetzung vielleicht pragmatischer gestalten könnte. Zum Beispiel, indem man statt extrem detaillierter Geodaten vorerst Herkunftsangaben auf Ebene von Regionen oder Bundesstaaten zulässt. Das würde laut den Quellen schon etwa 95% der Risiken abdecken können. Man sucht also nach gangbaren Wegen.
Also auch hier, die Verschiebung bedeutet keine Entwarnung. Das Thema bleibt definitiv auf der Agenda.
Definitiv nein. Der grundsätzliche Trend ist klar. Der Druck über die Finanzmärkte, Stichwort Sustainable Finance, und über die Lieferketten selbst nimmt weiter zu. Banken schauen genauer hin, Investoren fordern Transparenz, der Einkauf wird damit immer mehr zum zentralen Wächter für Compliance, für die Reputation des Unternehmens und sogar für dessen Finanzierungskonditionen. Wer hier nicht nur reagiert, sondern proaktiv handelt, kann sich echte Wettbewerbsvorteile sichern. Das ist die Botschaft.
Okay. Lass uns das mal versuchen zusammenzufassen. Der Einkauf erlebt eine, ja, fundamentale Transformation. Weg vom reinen Kostenoptimierer hin zu einer strategischen Funktion. Stark technologiegetrieben durch KI und digitale Tools wie den Produktpass. Er übernimmt eine Schlüsselrolle bei den ganz großen Themen unserer Zeit. Klima, Ressourcen, Artenvielfalt. Das erfordert aber auch ganz neue Fähigkeiten und, ich denke, auch Denkweisen.
Genau. Und gleichzeitig navigieren Unternehmen durch eine Welle neuer, komplexer und sich ständig weiterentwickelnder Regulierungen. Auch wenn es punktuell mal Erleichterungen gibt, ist der übergeordnete Trend zu mehr Transparenz und Verantwortung in der gesamten Lieferkette unumkehrbar. Dieser Trend wird nicht nur von der Politik getrieben, sondern immer stärker auch von den Märkten, von Finanzinvestoren und ja, von uns allen als Gesellschaft.
Und was heißt das jetzt für Sie, die uns zuhören? Diese Umwälzungen im Einkauf sind ja keine abstrakte Managementtheorie. Das hat ja ganz konkrete Auswirkungen. Darauf, welche Produkte wir kaufen können, was sie kosten, wie widerstandsfähig Unternehmen gegenüber globalen Krisen sind. Dieses Wissen hilft Ihnen, die Wirtschaftswelt von heute und morgen besser zu verstehen, ganz egal, ob Sie selbst im Einkauf, in der Logistik, im Marketing oder in einem ganz anderen Bereich arbeiten.
Vielleicht gibt unsere heutige Analyse ja auch einen Anstoß zum Weiterdenken. Die Quellen deuten ja auf eine tiefgreifende Verschiebung der Werte hin. Weg von der reinen Betrachtung von Kosten und Profit hin zur Messung und Bewertung von Wirkung, also ökologischer und sozialer Wirkung. Das ist ein großer Schritt.
Genau das ist der Punkt. Was, wenn der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Zukunft nicht mehr allein darin liegt, was ein Unternehmen verkauft, sondern wie es produziert? Wie es seine Rohstoffe beschafft, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird, welche Spuren seine gesamte Wertschöpfungskette auf unserem Planeten und bei den Menschen hinterlässt. Welche dieser bisher oft unsichtbaren Verbindungen vielleicht in Produkten, die Sie täglich nutzen, oder in den Prozessen Ihrer eigenen Arbeit, werden durch diese neue Brille auf einmal sichtbar? Stoff zum Nachdenken auf jeden Fall. Das war's für heute mit unserer Analyse. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Nadine und Michael, für die Einführung in die Inhalte des Magazins. Sie haben Appetit auf mehr bekommen? Dann nichts wie ab in die Shownotes dieser Sendung. Dort gibt es den Link zum Magazin und zur Smartphone-App. Ich wünsche einen humorvollen und erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund.